ihr Lieben, hier ist Fahrlehrerin Bianca und vielen Dank, dass du den Mission Führerschein Podcast erneut einschaltest. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Heute möchte ich mit euch so ein bisschen über die Fahrer- und Fahrerinnenpsychologie mal sprechen. Weil es ist ja doch ein großes Thema, in welchem Zustand steige ich in oder auf mein Fahrzeug? Was bewegt den Fahrer so? Weil ich höre immer häufiger, wenn Leute zu Nachschulung kommen oder wenn Unfälle passiert sind, dass immer auch unheimlich viel mit dem psychologischen Zustand des Fahrers oder der Fahrerin zusammenhing. Was habe ich getan, in welche und so weiter. Darüber möchte ich heute mal mit euch sprechen. Zunächst einmal fangen wir an, emotionale Zustände und das Fahrverhalten. Ihr kennt bestimmt den Zustand von Wut, Angst, Freude. Und ich denke, jeder von euch kann ja nachvollziehen, dass das auch ein Stück weit das Fahrverhalten beeinflusst. Und die Frage ist natürlich immer, was kann ich dagegen tun? Es ist ja so, wir sind ja keine Maschinen. Und das ist tatsächlich dieser Punkt, wo ich denke, dass das autonome Fahren zukünftig wahrscheinlich ein Stück weit sicherer werden kann, weil der Computer kennt diese Gefühlswelten nicht. Dafür hat der Computer aber andere Schwierigkeiten, ja, die man auch noch nicht so richtig im Griff hat, wie zum Beispiel, nur wenn es plötzlich hagelt, schneit oder sonst was, dass die Assistenzsysteme ausfallen. Aber das mal so am Rande. Aber wir sind ja nur jetzt keine Maschinen. Und das ist immer die Sache. Diese emotionalen Zustände nehmen natürlich direkten Einfluss auf unser Fahrverhalten. Das Ganze kann natürlich dann auch noch geschürt und verstärkt werden, wenn wir entsprechend auch noch die Musik hören. Also wenn ich eh schon eine grundsätzliche Wut in mir habe und auch vielleicht Aggressionen habe, weil ich so einen richtig, Entschuldigung, aber haben wir ja alle mal, ne, so einen richtigen, doofen, beschissenen Tag habe, ja. Das geht morgens schon los, du kriegst den ersten Anschiss zu Hause, dann geht's weiter in die Firma, kommt der nächste Anschiss von Chef oder Chefin und dann geht's weiter und weiter und den ganzen Tag und dann sitzt du abends in deinem Auto und denkst einfach nur, ey, sag mal, ist heute hier irgendwie Mittelfinger Mittwoch oder was, ne, was wollt ihr alle von mir, ja? Und wenn du dann noch so ein, ich sag mal, sowas wie so ein Heavy Metal dir anhörst, ja, oder so ein Rammstein, wo dich da irgendwas anschreit oder so, dann nimmt das ja auch Einfluss auf die Fahrweise. Und die Auswirkungen von Aggressionen im Straßenverkehr sind natürlich immens. Die Frage ist natürlich, was kann man tun dagegen? Wichtig ist, wenn du dich in das Fahrzeug setzt oder auf das Motorrad setzt, dass du das nicht tust in diesem Zustand, sondern vielleicht erstmal eine Runde um den Block läufst oder vielleicht auch mal gegen so eine Hauswand trittst oder so, ja. Dass du einfach mal oder gegen so eine Mauer oder gegen einen Baum, ja. Dass du einfach mal versuchst, so ein bisschen dein Stresslevel und auch deine Wut und Aggression erstmal runterzufahren. Weil viele machen den Fehler und setzen sich genau dann ins Auto oder auf das Motorrad, um ihren Stress oder ihre Aggression abzubauen. Und das ist eigentlich so der denkbar schlechteste Zustand. Weil Stress und Konzentration hängen ja auch zusammen. Das Stresslevel beeinflusst ja unsere Konzentrationsfähigkeit. Weil ich ja mit meinen Gedanken unter Umständen gar nicht da bin, wo ich sein sollte. Also nicht im Straßenverkehr, sondern bin eben mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ja, weil ich eben diesen Stress habe. Wichtig ist, dass du versuchst tatsächlich für dich selber herauszufinden, bis wohin kann ich gehen und bis wohin eben nicht. Das ist nicht einfach. Ich kann auch immer nur dazu raten, wenn Leute sagen, hey, bist du heute gestresst und so weiter, ne, dass du das auch annimmst und auch für dich einfach mal hinterfragst, hey, bin ich überhaupt jetzt gerade im Zustand? Und ich weiß, es ist schwierig und im Alltag, ne, das hat man so, aber die Frage ist immer, ist das gut oder nicht gut? Und ich habe auch schon mal erzählt, es gibt ja auch so plötzlichen Stress. Du kriegst plötzlich einen Anruf. Es ist was passiert. Da ist jemand, den du sehr gern hast, meinetwegen ins Krankenhaus gekommen. Du weißt jetzt gar nicht, was los ist, ja? Das Kind, die Frau, der Mann, wer auch immer, ja? Und du warst gerade noch gut drauf und plötzlich steigt komplett dein Stresslevel, weil du sagst, ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ja, man hat Sorgen, man hat Ängste, man hat Nöte. Jetzt macht es natürlich keinen Sinn, dann wie so ein Wahnsinniger ins Krankenhaus zu kacheln. Natürlich, ich weiß. Die Versuchung ist extrem hoch, weil man natürlich sagt, hey, ist mir jetzt alles scheißegal, ich will da jetzt hin, zu meinem Kind, zu meiner Frau, zu meinem Mann oder Mutter, Vater, wie auch immer. Ja, aber mach dir jetzt schon mal zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nichts passiert ist. Wir reden ja jetzt drüber. Mach dir doch jetzt mal kurz Gedanken darüber, was kann ich eigentlich tun, wenn dieser Fall eintritt? Überleg dir jetzt schon mal einen Plan B. Dass du sagst, hey, dann rufe ich den und den an, der mich vielleicht fahren kann. Oder ich nehme mir ein Taxi, weil Taxifahrer fahren so, Entschuldigung, ich weiß jetzt ganz vorurteilsfrei, aber fahren eh meistens viel schneller, ja. Also insofern, oder so ein Uber oder was, ja. Das ist immer noch sicherer. Und ich kann dir sagen, wenn du da geblitzt wirst oder was passiert, es ist natürlich eine tolle Erklärung, dass du sagst, hey, ich musste ja, weil das Kind im Krankenhaus oder was auch immer. Aber das entbindet dich nicht von der Verpflichtung. Und du bist für andere nicht erkennbar, dass ein Notfall ist. Auch wenn deine schwangere Frau vielleicht neben dir sitzt und gerade das Kind kriegt, ja, das ist kein Grund. Dann musst du einen Krankenwagen rufen. Ja, keiner wird sagen, hey, du kriegst die Strafe nicht, weil, ja, sondern das sind Situationen und die anderen können das ja nicht erkennen, dass eine Notsituation ist, weil du bist ja ein ganz normaler Verkehrsteilnehmer für die. Du hast kein Blaulicht, du bist nicht kein Polizeiauto, kein Notarzt oder Ähnliches, somit für andere nicht zu erkennen. Und deshalb ist es eine große Gefahr, die davon ausgeht. Also kann ich davon nur abraten. Also macht euch jetzt schon mal so einen Plan B. Hey, was würde ich oder was kann ich am besten tun, wenn mich plötzlich so ein Anruf ereilt oder eine Nachricht ereilt, wo es ja richtig krass zur Sache geht und meine Gefühlswelten komplett aus dem Ruder laufen. Was kann ich dann tun, um möglichst sicher dann trotzdem ans Ziel zu kommen und keine anderen Menschen zu gefährden? Weil wir dürfen ja nicht nur für uns, sondern jetzt setzen wir uns mal mit viel Empathie in die Situation des anderen, den du vielleicht anfährst oder dessen Kind du totgefahren hast oder angefahren hast, weil du eben schnell ins Krankenhaus wolltest. Und ihr merkt, ja, die Sichtweise ist natürlich eine andere, wo dann jeder sagt, hey, du kannst doch nicht so fahren. Ja. Dann müssen wir natürlich über die Gruppendynamik im Straßenverkehr auch mal sprechen. Ne? Wie beeinflusst eigentlich das Fahrverhalten anderer unsere Fahrweise? Ich finde es immer total schade, und das ist jetzt noch nett ausgedrückt, wenn Fahrschüler von diesem Fahrverhalten in der Fahrschule sprechen. Ich habe auch letztens einen Post gemacht und viele haben gesagt, ey, wenn ich meinen Eltern beim Fahren zugucke, wenn ich das so mache, wie die das mache oder meinen Freunden, ey, sag mal, dann falle ich ja erst recht durch bei der Prüfung. Ja? Es kann ja nicht sein, dass man sich dafür entschuldigen muss, dass man so fährt, wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Also den Fehler machen ja nicht die Fahrschüler oder die Leute, die aus der Fahrschule kommen, sondern den Fehler machen ja die einfach der Meinung sind, dass sie immer mal locker 10, 20 schneller fahren können und mal hier und mal da. Ne? Weil es, ich weiß das, die Herde auf der Straße, ich nenne es mal so, ne, diese Herde, die ja vorweg geht, die fahren meistens, wo 50 ist, 60. Ne, die bleiben auch mal in dritter Reihe stehen mit Warnblinklichtanlage, um bei der Dönerbude den Döner abzuholen, den sie bestellt haben und so weiter und so fort. Kenne ich alles. Die Frage ist nur, ist das sinnvoll, das nachzuahmen? Überlegt euch das mal selber. Und ich finde es wirklich auch immer. Und da möchte ich jetzt auch mal so da draußen die anderen ansprechen, auch wenn jetzt also, oh, die nervt schon wieder, ne? Ist mir egal, ich werde da auch nicht aufgeben. Warum ist das, dass man immer meint, man müsste noch schneller fahren? Ne? Die Regierung geht ja schon hin und sagt, okay, wenn ich möchte, dass die Leute 50 fahren, mache ich mal 30, weil dann kann ich sicher sein, dass die maximal 50 fahren. Aber das ist doch skurril. Warum halten wir uns nicht einfach dran? Ja? Und ich kann euch sagen, es bringt euch auch kaum Vorteil, weil von der Strecke her, ganz ehrlich, man hat da mal so Tests gemacht, das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, ey, das ist so marginal, was du eher da bist, das lohnt sich überhaupt nicht. Allein schon der Spritverbrauch ist die Sache gar nicht wert und der Stress und so weiter. Ja. Und ich erlebe das halt viel auch in Nachschulungskursen und so weiter, dass Leute sagen, oder auch Punkteabbau, ja, aber die anderen fahren ja auch alle so. Ja, ist aber kein Kriterium. So, also. Einmal das Nachahmen in der Gruppe, dieses falsche Verhalten von anderen, das ist einmal die Sache, diese Gruppendynamik. Und in meinem Buch Highway to Empowerment habe ich ja auch darüber geschrieben, mit diesem Bauchgefühl. Wenn du jetzt im Auto drin sitzt und du hast da deine Kumpels mit drin sitzen und die sagen, ey Mann, jetzt fahr doch nicht wie so eine Mimi, gib mal Gas hier, wir wollen ja heute noch ankommen. Ja? Auch das ist ja so eine Gruppendynamik, die entstehen kann. Und die Frage ist, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, ne? Wir haben von Natur aus das Bauchgefühl, was uns sagt oder unser Überleben sichern möchte. Und wenn du kein gutes Bauchgefühl hast in der Situation, sagst, hey, ich kann das irgendwie gar nicht einschätzen und eigentlich möchte ich hier gar nicht überholen oder schneller fahren, weil ich fühle mich unsicher, ey, dann lass es doch. Es ist immer besser, es zu lassen und die 2, 3 Sekunden in Kauf zu nehmen, als das dann doch zu tun, die Kontrolle zu verlieren. Und ich sage euch, das sind Dinge, die möchtet ihr nicht erleben. Ich habe im Zuge meiner Fahrlehrerausbildung mir bei Verkehrsgericht Verhandlungen angeguckt, wo junge Leute mit 18 auf der Anklagebank saßen, wo Eltern im Zuschauerraum saßen, die völlig ausgerastet sind, weil ihre Kinder zu Tode oder im Rollstuhl sitzen, was ich auch verstehen kann. Und das sind Dinge, die wollt ihr nicht erleben. Deshalb kann ich da nur eindringlichst vorwarnen. Und wichtig ist, Lasst euch nicht zu sehr den Fahrstil anderer aufzwingen. Bleibt stabil und fahrt so, wie ihr es euch zutraut und wie ihr euch gut dabei fühlt. Und auch gerade, wenn man so über die Motorräder spricht, wenn ihr in Gruppen fahrt, sucht euch Gruppen raus, wo ihr sagt, hey, die sind vernünftig, da kann ich gut mithalten. Und der Schwächste gibt immer die Geschwindigkeit vor. Anders würde ich in Gruppen gar nicht fahren mit Motorrädern, ne? Weil das wird dann einfach viel zu gefährlich. Ja, dann natürlich noch ein weiterer Punkt ist die Selbstwahrnehmung. Es ist ja immer so Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, wie überall im Leben, aber auch beim Fahren. Und gerade in der Fahrerpsychologie. Wichtig ist, sich auch ein gutes eigenes Feedback zu geben. Natürlich spielt auch Selbstbewusstsein dabei eine Rolle. Also es ist wichtig, dass du selbstbewusst fährst und vor allem, dass du auch die Regeln kennst. Also es lohnt sich, in der Fahrschule aufzupassen. Und wenn man, und das ist auch manchmal schwierig, alles mitzubekommen. Ich habe früher in meiner Fahrschulausbildung auch viele Dinge gar nicht so wahrgenommen oder gar nicht so mitbekommen. Und erst im Zuge meiner Fahrlehrerausbildung habe ich dann richtig gecheckt oder auch richtig verstanden. Aber man kann auch, wenn man die Lehrbücher hat und so weiter, das gab es damals nicht zu meiner Zeit, aber wenn du so ein cooles Lehrbuch hast und die sind mittlerweile richtig gut, die Dinger, arbeite das mal durch, lies mal nach und wenn es Themen gibt, die du noch nicht richtig verstanden hast, ey, dann sprich doch mal mit deinem Fahrlehrer oder deiner Fahrlehrerin. Also ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja auch über die Ausbildung hinaus mit Sicherheit. Also ich bin da immer bereit zu und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Kollege sagt, nee, mit dir spreche ich nicht mehr, weil du hast bei mir den Führerschein gemacht und jetzt bist du hier nicht mehr Kunde. Glaube ich einfach nicht. Ne? Also geh mal auf die entsprechenden Fahrlehrer oder Fahrlehrerin zu, wenn du noch irgendwas zu klären hast, sodass du auch wirklich mit Selbstbewusstsein und sicherem Gefühl fährst. Und das Selbstvertrauen kommt dann natürlich, du musst natürlich auch fahren, also nicht den Führerschein in die Ecke legen und sagen, oh, ich fahre gar nicht, ich habe ja so Angst, sondern zieh das durch, fahr und jeder Kilometer, den du zurücklegst, wird dich auch, wird dir mehr Selbstvertrauen geben. Und natürlich kann auch zu viel Selbstvertrauen, ja, jetzt kommen wir zu den coolen Checkern, natürlich auch zu sehr riskantem Fahrverhalten führen. Also manche haben irgendwie so eine Woche den Führerschein und meinen schon, sie hätten oder müssten so fahren wie Leute, die schon seit 40 Jahren Führerschein haben. Da kann ich eben auch nur eindringlichst vorwarnen. Leute, bitte, man braucht gute 5 bis 7 Jahre, wenn man regelmäßig, also ich sag mal so 10.000, 15.000 Kilometer im Jahr fährt, Minimum, ja, bis man guter Autofahrer oder Autofahrerin wird. Oder auch Motorrad oder Motorradfahrerin. Weil für die, die schon den Pkw-Führerschein haben und dann aufs Motorrad umsatteln, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja? Oder auch im Lkw und so weiter. Das sind einfach andere Fahrzeuge. Oder auch im Bus, wenn du dann plötzlich mit Personen da hinten drin fährst. Ja? Und deshalb eine gute Selbstwahrnehmung ist enorm wichtig. Wenn brenzlige Situationen zustande gekommen sind, dann hinterfrag dich mal, hey, erstmal gut, dass es gut gegangen ist. Und hey, was kann ich tun, dass es nicht mehr so brenzlig wird? Vielleicht halte ich mal mehr Abstand und fahre nicht so dicht auf. Vielleicht halte ich manchmal an die Geschwindigkeiten, war ja doch knapp. Ja? Und zusätzlich bei diesen, Entschuldigung, aber hier bei uns in dieser Umgebung, ich sitze jetzt hier in Köln, aber auch in Krefeld, Duisburg, also Ruhrgebiet und so weiter, in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich, egal wo ich da hinfahre, ey, wir haben so schlechte Straßenzustände. Ich würde mir genau überlegen, wie ich mit meinem Vespa-Roller oder mit meinem Motorrad fahre, weil das ist teilweise echt lebensgefährlich. Also fordert es nicht heraus. Und was bringt das Ganze am Ende des Tages? Weil das Einzige, was wir ja haben im Leben, ist unser Leben. Und was bringt mir das alles, wenn ich dann nicht durchkomme? Ja? Wenn ich mit dem Motorrad verunglücke oder mit dem Pkw oder jemanden umfahre? Ne? Also das darf niemals passieren und das ist eben ganz wichtig. Und zum Abschluss natürlich noch, und das ist auch Fahrerpsychologie, natürlich für die, die schon den Führerschein haben, aber auch die, die in der Ausbildung sind, wichtig ist immer, guck dahin, wo du hinfahren möchtest. Die richtige Blickführung, weil das ist ja auch so eine Sache, was wir auch als Fahrlehrer immer als erstes beigebracht bekommen, sag deinem Schüler, was er tun soll und nicht, was er nicht tun soll. Und wenn ich euch jetzt sage, stell dir bitte keinen 20-Euro-Schein vor. Hör auf damit, stell ihn dir nicht vor. Hör auf, dir den 20-Euro-Schein vorzustellen. Also je öfter ich das jetzt sage und von diesem 20-Euro-Schein spreche, umso größer wird der in deinem Gehirn. Und mittlerweile hast du echt so einen 5x5 Meter 20-Euro-Schein da irgendwie über dir schweben. Ja? Und du sagst so, oh Gott, der wird ja immer größer. Weil ich dir eben sage, was du dir nicht vorstellen sollst. Und dann machst du das. Ja, das ist Fahrerpsychologie. Und deshalb heißt es auch immer, und das ist eine Grundsätzlichkeit, dass das einmal eins der Fahrlehrerausbildung, sage deinem Schüler immer das, was er tun soll und nicht, was er nicht tun soll. Ja, also sage ich nicht zu meinem Schüler, hey, Vorsicht, fahr nicht gegen den Baum, weil dann fährt er gegen den Baum, sondern ich sage, guck mal, rechts fahr da dran vorbei, guck mal da hinten am Horizont und so weiter. Ja, das sind also die Ansagen, die da kommen. Und das ist eben die richtige Blickführung. Und das ist eben nicht nur wichtig für die Fahrschülerausbildung, sondern auch wichtig, wenn du einen Führerschein hast, ne, damit du vorausschauend fahren kannst. Und insbesondere natürlich auch hier wieder für unsere geliebten Biker, ist es natürlich umso wichtiger, weil da müssen wir sowieso den siebten Sinn einschalten und gucken und vieles vorhersehen, damit wir auch teilweise Fehlverhalten anderer Fahrer, die vielleicht wütend, ärgerlich, aggressiv unterwegs sind oder vielleicht auch ein hohes Potenzial an Freude gerade in sich verspüren und gerade innerlich so ein Festival feiern und da nicht richtig aufmerksam sind. Das ist es eben. Weil nicht nur Wut, Angst, sondern auch enorme Freude kann zu riskanter Fahrweise führen, Unachtsamkeit führen. Ja? Du kriegst den Anruf von der Lottogesellschaft, hey, sie haben den Jackpot geknackt, 38 Millionen. Dann fängst du an, oh, krass, und wofür gebe ich die jetzt aus? Und dann ist dein Kopf gar nicht mehr da, wo er sein muss. Und der Pool und das Pferd und das Haus und die Villa und der Flug und was weiß ich und Privatjet und ja. Und dann Bombs knallt. Ja? Also ihr seht, es gibt viele Dinge, ich habe jetzt auch nur so ein paar Punkte angerissen, weil es ist ein wahnsinniges Spektrum, die Fahrerpsychologie. Um das aber jetzt nochmal und da so ein kleines Fazit rauszuholen, und das ist mir wichtig, hey, wenn du besonders, besonders wütend, aggressiv bist oder auch enorm eine mega gute Nachricht bekommen hast, ja, wie zum Beispiel diesen Lottogewinn, ja, dann bitte, 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 versuch erstmal, dich so ein bisschen abzureagieren, dass du wieder in dein normales, ich sag mal in Anführungsstrichen normal, was ist schon normal, aber ihr wisst, was ich meine, ne? In deine normalen Gefühlswelten reinkommst, bevor du dich an das Steuer oder an den Lenker setzt und da irgendwie nachher in ja schwierige Situationen kommst, die für dich oder auch natürlich andere lebensgefährlich werden können. Weil das ist das Letzte, was wir wollen. Und das wünsche ich mir eben, dass wir immer alle sicher und gut ans Ziel kommen, und lass dir nicht zu sehr reinreden von anderen und lass dich auch nicht, wenn andere mal hupen oder was, ey, ne, wisst ihr, wie oft ich angehupt werde und ich mach's genau richtig, das ist mir doch egal. Ja, und den werde ich nie mehr wiedersehen, den Typen da von der Ampel, das ist mir doch scheißegal, was der denkt. Also ich muss euch das einfach so sagen, was macht ihr euch so viele Gedanken, was andere denken könnten, ob du langsam gut fährst oder nicht gut? So what, ist mir doch ganz egal. Ich kenne die Leute gar nicht. Und selbst wenn ich sie kennen würde. Ja, also ihr müsst wirklich ein gewisses Selbstbewusstsein haben, aber in einem gesunden Bereich. Und was ich immer wieder sagen kann, was eben auch in meinem Buch steht, denk an dein Bauchgefühl und hör auf deinen Bauch und auch auf deinen Kopf, dass du eben merkst, okay, das ist, ja, da fühle ich mich wohl mit oder nein, da fühle ich mich nicht wohl mit. Und dann wirst du auch sicher und gut durch den Straßenverkehr kommen. Halte dich an die Regeln, und die sind nicht gemacht, um dich oder andere zu ärgern, sondern damit wir alle gut und heil ans Ziel kommen. Und in diesem Sinne, macht euch mal ein paar Gedanken drüber. Legt euch mal einen Plan B aus. Was ist, wenn richtig krasse Situationen passieren? Setze ich mich dann an Steuer oder was kann ich tun? Denk einfach mal drüber nach, weil wenn die Situation da ist, ist man meistens nicht in der Lage. Deshalb einfach mal kurz vorher das Ganze durchspielen. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Tipps geben, ein paar Anregungen geben. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir alle immer sicher und gesund ans Ziel kommen, Spaß haben, egal auf wie vielen Rädern ihr unterwegs seid. Und ich wünsche euch wie immer natürlich an dieser Stelle allzeit gute Fahrt. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Das war Fahrlehrerin Bianca mit dem Mission Führerschein Podcast.